Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther. Mein heutiger Interviewgast ist Michaela, die ihre eigene Brustkrebsdiagnose auf eine ganz besondere Art verarbeitet hat. Und zwar stellt Michaela kleine Nana-Figuren her, ihre Busenfreundinnen, die alle eine ganz individuelle Narbe an ihrem bunten Körper tragen. Wie sie auf die Idee kam, was sie inspiriert hat und wer an ihrer Seite steht, das erzählt Michaela gleich selbst. Herzlich willkommen. Michaela, du bist ja selbst vor nicht allzu langer Zeit an Brustkrebs erkrankt. Wann hast du denn festgestellt, dass mit deinem Körper etwas nicht stimmt?
Ja, also hallo erstmal. Wann habe ich das festgestellt? Also ehrlich gesagt ist das eher bei der Mammographie festgestellt worden. Ich habe einen Vorsorgetermin bekommen, den man eben so ab 50 bekommt. Dann hatte ich eigentlich keine Zeit und keine Lust, dorthin zu gehen, weil ich dachte, ach, jetzt nicht das auch noch. Bin dann aber natürlich trotzdem dorthin gegangen und dort ist es festgestellt worden. Als dann ja die Info kam und der Anruf, dass ich auch nochmal zu einer Kontrolle kommen sollte, da war ich natürlich ziemlich geschockt und habe dann selber irgendwie nochmal so in mich gehorcht und gefühlt und dachte, ja meine Güte, das ist tatsächlich, da sitzt ja was, ne? Ja, es hat mich ganz, ganz lange beschäftigt, warum ich es tatsächlich nicht selber eher gemerkt habe an Veränderungen an der Brust oder so. Aber ich habe dann so im Laufe der Zeit mit vielen Infos eben gelernt oder gelesen, dass ich habe halt ein lobuläres Mammakarzinom und die sind ja eher so, dass sie nicht so zu Knotenbildung neigen, sondern ins Brustgewebe hineinwachsen und deswegen häufig später entdeckt werden erst. Mhm. Das hat mich so ein kleines bisschen beruhigt, weil ich dachte, meine Güte, wie konntest du das irgendwie nicht mitkriegen? Mhm. Das war auf der Ebene. Also auf einer anderen Ebene war es so, dass ich so im Rückblick gesehen, gedacht habe, Mensch, du warst schon lange wirklich so irgendwie innerlich sehr erschöpft und das schon vielleicht ein paar Monate, dass ich mal dachte, meine Güte, bist so kaputt und hätte das aber nie in so einen Zusammenhang gebracht. Aber es war einfach so eine lange körperliche Erschöpfung, die habe ich dann eher so auf die Arbeitssituation, ich habe viel gearbeitet, geschoben, aber nicht im Leben nicht darauf, dass ich Brustkrebs haben könnte. Mhm. Von daher körperliche Veränderungen, so wie die Frage jetzt war, eben nicht so direkt, als ich es dann wusste, ja, okay, das war verhärtet, aber die Erschöpfung, die habe ich gespürt.
Das heißt, nachdem du also die Diagnose gekriegt hast, konntest du es selber auch ertasten?
Ja, dann habe ich es gespürt, ja. Mhm.
Und hat das wehgetan?
Nein, es hat nicht wehgetan. Mhm.
Du sagst ja gerade, du warst schon irgendwie ein bisschen K.O. in den Monaten vorher. Hattest du irgendwie eine besonders stressige Zeit in deinem Leben? Oder wie war denn dein Leben vorher?
Ja, mein Leben war so, dass ich mit einer Teilzeitstelle in einer Schwangerschaftsberatungsstelle gearbeitet habe und dass ich nebenberuflich, freiberuflich gearbeitet habe als Sexualpädagogin. Und das in der Kombi, ja, das hat das hauptsächlich in meinem Leben ausgemacht zu dem Zeitpunkt. Da habe ich alles reingegeben, alles in meinen Job in der Beratungsstelle und alles in meine Freiberuflichkeit. Und ja, ich würde sagen, das war eine anstrengende Zeit. Und wenn ich zurückdenke, war es für mich auch so, dass ich glaube, so dieser zweite Corona, ich glaube, der zweite Corona-Winter war es, da haben wir unsere Arbeit in der Beratungsstelle nochmal komplett umorganisiert. Vielleicht war es auch der erste Winter, jetzt weiß ich es nicht mehr genau. Und gesehen, dass wir ganz viel im Homeoffice arbeiten und zu der Zeit war ich Single. Ich hatte wie viele Jahre nette soziale Kontakte, mit denen ich so auch den Kontakt gehalten habe in der Zeit. Aber Arbeit spielte sich bei mir hauptsächlich im Homeoffice ab, zu Hause, alleine, viel. Und nach der Beratungsstellenarbeit, dann auch nach einem kurzen Spaziergang ging es dann irgendwie weiter mit Vorbereitung von meinen Workshops, die ich auf online organisiert habe. Und es war wahnsinnig viel Arbeit. Und ich glaube, im Nachhinein hat einfach die Zeit zum Regenerieren gefehlt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Hauptauslöser ist, dass man Krebs bekommt, bestimmt nicht. Aber wenn ich so zurückgucke, war das auf jeden Fall in der Zeit ein Stressfaktor.
Heißt das denn, dass du dir, also das klingt ja auch gerade so, als würden dir soziale Kontakte so im echten Leben ja auch irgendwie gefehlt haben. Das ist ja wahrscheinlich bei vielen, war das ja zu Corona-Zeiten so.
Ja.
Aber würdest du dann auch sagen, dass du gar nicht so viel Zeit hattest, so in dich hineinzuspüren und deine eigenen Bedürfnisse zu beachten?
Nein, dafür hatte ich keine Zeit in der Zeit. Genau. Meine Bedürfnisse waren, dass die Arbeit läuft und andere Bedürfnisse, ja, die mussten irgendwie zurückstehen. Ich meine, so da, vor die Jahre habe ich ein ganz anderes Leben geführt, wie wir alle ja vor Corona, ne? Aber ja, das war schon, nein, meine Bedürfnisse spielten in der Zeit keine Rolle. Es ging hauptsächlich um die Arbeit und dass es irgendwie läuft, ja.
Ja, ja. Nachdem du die Diagnose erhalten hast, wie ging das weiter?
Ja, dann steht man ja so neben sich und denkt, hups, was ist das denn jetzt hier? Bin ich das? Was hat die Ärztin gesagt? Und tatsächlich, aha, also ich weiß noch, dass ich direkt danach, nach der Diagnose aus der Praxis irgendwie wie so ein bisschen wie benebelt mit meinem Fahrrad nach Haus gefahren bin. Biopsie wurde auch gleich gemacht und irgendwie dachte ich, das gibt's doch alles gar nicht. Ja, dann kamen dann die Wochen Voruntersuchung. Ungefähr 4-5 Wochen lang hat das gedauert. Alles mögliche, Knochenzintigramm, Ganzkörper-CT, Lunge, Leber, alles wurde ja nachgeschaut. Da war zum Glück kein Befund. Ja, dann ging die Planung weiter, ne? Ja, welche Behandlung sollte gemacht werden? Damit waren die nächsten Wochen so gefüllt. Und irgendwie kam ich auch eigentlich in der Zeit gar nicht richtig zum Denken. Man war so, man flitzte nur irgendwie von einem To-Do zum nächsten, um dann zu gucken, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter.
Ja. Warst du froh, dass du einen Grund hattest, um mit dem Arbeiten aufhören zu können?
Das ist eine interessante Frage. Und ja, ein bisschen. Tatsächlich ein bisschen. Auch das lag da mit drin in diesem ganzen Irrsinn, besonders auch in der ersten Zeit. Ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie einmal so ein Break, du musst da mal raus. Wenn ich jetzt zurückgucke und denke, was die ganze Behandlung, die lange dauert und anstrengend ist und ganz viel Kampf und kräftezehrend ist, denke ich, oh, ja, Wahnsinn. Aber in dem Moment wusste ich das ja noch nicht so ganz. Ich dachte tatsächlich so ein bisschen, okay, du musst da jetzt einfach mal raus. Dieses Bedürfnis, da mal raus, mal so ein Sabbatjahr oder irgendwie sowas, das hatte ich auch schon sehr lange. Das hatte ich mir natürlich anders vorgestellt. Aber ja.
Das ist klar. Du hast, also du warst dann auch wahrscheinlich ja allein in der ganzen Zeit oder hast du irgendwie soziale Unterstützung gehabt? Also hast du irgendwie Familie oder sowas? Hast du Kinder? Und das ist ja bei dir auch noch gar nicht so lange her, ne?
Genau, das ist, was haben wir denn für ein Jahr 2023? In 2022, Mai 2022 war die Diagnose. Nein, so wie ich jetzt eben erzählt habe, dass ich in der Corona-Zeit einfach ja viel eben allein gearbeitet habe und so. Also als das Frühjahr kam nach Corona, da habe ich, seitdem habe ich einen wunderbaren Freund. Ja, herrlich. Und wir hatten so ein ganz herrliches erstes Jahr miteinander. Voll Aufregung und Unbeschwertheit. Dann kam die Diagnose und ich dachte, hui, wie geht das jetzt wohl weiter? Packen wir das zusammen? Weil so nach einem Jahr unbeschwerter neuer Verliebtheit ist das natürlich eine ganz schön heftige Sache, dann so eine Diagnose zu bekommen. Aber das hat mich ja sehr, sehr gestärkt. Und wir haben das zusammen, wir sind da zusammen durchgegangen. Wir sind immer noch ein Paar und da freue ich mich ganz wahnsinnig drüber. Und das war mir eine ganz, ganz, ganz große Unterstützung in der Zeit. Da bin ich so unendlich dankbar für. Und meine sozialen Kontakte natürlich. Also ich habe, wie man dem entnehmen kann, jetzt vielleicht, ich habe keine Familie, mit der ich jetzt hier zusammenlebe oder so, sondern ich hatte halt alleine gelebt und dann eben diese neue Partnerschaft. Ich habe natürlich eine Herkunftsfamilie und ich habe einen ganz, ganz wahnsinnig lieben Freundeskreis ebenfalls und das hat mich auch mitgetragen. Ich habe relativ schnell entschieden, dass ich da sehr offensiv mit umgehen möchte, auch auf der Arbeit, bei der Krankmeldung und so mit den Kolleginnen. Und auch privat bin ich sehr schnell, sehr offensiv damit umgegangen. Für mich war das gut. Ich glaube, dass das vielleicht auch manchen die Hemmschwelle genommen hat, mit mir in Kontakt zu kommen, weil sonst denkt man ja, oh Krebs, was sage ich jetzt, was darf ich fragen und was nicht? Und da, glaube ich, konnte man mich alles fragen. Ich bin da sehr offensiv und manchmal auch mit einem bisschen derben Humor drangegangen, sofern ich die Kraft da dann zu hatte. Ja.
Wie ging denn deine Behandlung weiter? Also du hast die Diagnose gekriegt, zahlreiche Untersuchungen. Hast du eine Chemotherapie bekommen, Operation, Bestrahlung, das übliche Programm, sage ich jetzt mal so? Oder ist das bei lobulären Brustkrebs irgendwie anders?
Nein, das ist nicht anders. Ich habe tatsächlich das volle Programm bekommen. Es ist dann entschieden worden, dass ich eine Chemotherapie machen sollte, hier in dem Klinikum vor Ort, in dem ich im Brustzentrum gewesen bin. Und ja, dann ist erst die Chemo gemacht worden. Das dauerte von Ende Juni bis zum 22. November. Heute ist der 21. November. Morgen ist ein Jahr rum. Da war der letzte Tag meiner letzten Chemo am 22.11.22.
Wow.
Ja, und dann bin ich operiert worden. Die Brust ist komplett entfernt worden und da ist gleichzeitig ein Silikon eingesetzt worden. Das war mein Wunsch so. Und dann habe ich vom Februar bis März noch die Bestrahlung bekommen. Ja.
Wie hast du denn die Behandlung wahrgenommen? Wie hast du dich denn gefühlt in der Zeit?
Durchhalten. Kämpfen, durchhalten. Und manchmal war auch so das Gefühl, das schaffe ich irgendwie gerade kräftemäßig auch nicht mehr, überhaupt zu denken, dass ich durchhalten muss. Es gab auch solche Tage. Also, ich lese manchmal, ach man, eine Chemo, so schlimm wie früher ist das nicht mehr. Oder ja, ich habe das ganz gut ausgehalten und so. Und ich muss sagen, ich habe das nicht immer gut ausgehalten. Ich bin, was solche medizinischen Sachen angeht, eine ganz große Angsthäsin eigentlich. Und ich fand es auf allen Ebenen wirklich ganz, ganz anstrengend. Und ich habe immer nur schrittweise geguckt. Manchmal nur auf den nächsten Tag, auf heute, auf morgen, dann auf die nächste Chemodosis, die kam. Ich fand es wahnsinnig anstrengend. Ich hatte immer für mich so dieses Bild, dieses Gift fließt so in meinen Körper hinein und ja, zerstört hoffentlich alle Krebszellen, die da sind. Aber es fühlte sich an, als wenn ich auch irgendwie ja so vergiftet werde. So fühlte ich mich manchmal. Ich weiß ja, dass das sein musste, aber ja, das war anstrengend auszuhalten. Wahnsinnig, fand ich.
Hast du in der ganzen Zeit psychologische Hilfe in Anspruch genommen?
Ja, wir hatten eine ganz wunderbare Psycho-Onkologin im Klinikum. Da habe ich ein paar Termine gehabt und das war eine große Hilfe. Also ich hatte bisher noch nie irgendwie Kontakt mit Menschen, die an Krebs erkrankt waren in meinem Leben. Es war immer nur so etwas, was man so gehört und gelesen hatte, aber es hat mich nie direkt betroffen. Und das war eine große Hilfe, auch die ersten Gespräche, überhaupt erstmal so ein paar Infos zu bekommen oder was wichtig ist oder was an Reaktionen auch in meiner Seele so los war. Einfach auch nur zu hören, dass das normal ist oder dass das eben, ja, dass das normal ist, dass das eben viele andere Menschen eben auch schon so empfunden haben und durchgemacht haben. Und das war mir eine große Unterstützung. Denn man kann ja sein soziales Netz, so gut wie es auch ist und so wichtig wie das auch ist, in der Zeit diese Unterstützung zu haben und auch eben durch die Partnerschaft, die sind ja auch nur begrenzt belastbar. Die sind natürlich ja auch alle betroffen davon und sind fertig und haben Angst und Sorgen. Und ja, da ist es schon wichtig, dass man auch da psychologische Unterstützung hat.
Ja.
Mir hat das, und das ist eine wunderbare Frau, bei der ich dort gelandet bin, ja.
Oh, schön, ja. Bei uns ist das so, dass wenn man zur Chemotherapie geht, dann sitzen da natürlich auch viele andere Frauen. War das bei dir auch so? Hast du auch andere Frauen kennengelernt, ungefähr vielleicht auch so in deinem Alter, mit denen du dich austauschen konntest?
Das war tatsächlich nicht so. Also da waren natürlich einige Frauen, die auch an Brustkrebs erkrankt waren, aber es war eigentlich bei fast jedem Termin saß ich irgendwie mit anderen Menschen dort im Raum. Ja, jeder ging ja auch unterschiedlich mit seiner Behandlung und Diagnose um und war an einem anderen Stand in seiner Krankheit. Und es war nicht nur Brustkrebs, sondern alle anderen Krebserkrankungen auch in der Onkologie hier. Und es gab einzelne mutmachende Gespräche, aber es gab ehrlich gesagt auch einzelne, wo ich dachte, oh, diese Geschichten jetzt, das kann ich jetzt nicht gut hören. Ne? Das kann einen auch fertig machen, wenn man dann auch zu viel von negativen Sachen umgeben ist. Und da musste ich mich manchmal auch innerlich ein bisschen abgrenzen und sagen, okay, das ist jetzt hier mein Weg. Und ich hatte keine Kraft in der Zeit für zu viele Geschichten von anderen sehr kranken Menschen.
Mhm. Nachdem du die Chemotherapie hinter dir hattest, hast du ja erzählt, hast du eine Mastektomie machen lassen und gleichzeitig aber mit Silikon aufgebaut. Wie war das denn für dich, deine Brust gehen zu lassen und wie fühlt sich das jetzt an?
Das war furchtbar. Das war wirklich furchtbar. Es ist ein Abschied von einem Körperteil gewesen. Und so sehr ich mich wirklich freue über ein wirklich sehr gutes OP-Ergebnis, bin da dankbar für. Darf ich sagen, in welcher Klinik ich war, oder?
Na, selbstverständlich.
Ah, okay. Ich war im Evangelischen Klinikum Essen Mitte. Das war ein bisschen Fahrt von hier, aber ich, also hier vor Ort wurde im Klinikum gesagt, der Tumor ist doch recht groß und die OP, wir haben nicht so viel Erfahrung damit, das zu operieren. Und da war ich sehr dankbar über diese Ehrlichkeit. Und dann habe ich mich nach einer anderen Klinik für die OP umgeschaut und bin dann in KIM Essen gelandet und bin sehr zufrieden mit dem OP-Ergebnis und mit der Narbe und so, ist alles gut. Aber ja, es ist beides. Dankbar sein für das, was an OP und plastischer Chirurgie möglich ist. Ne? Mhm. Für mich war das wichtig. Und trotzdem eine wahnsinnige Trauer darüber, meine Brust verloren zu haben. Ja. Und das hat richtig, richtig wehgetan. Und das ist auch immer noch nicht ganz fertig. Und das ist vielleicht auch ein Aspekt mit, warum ich angefangen habe, die kleinen Busenfreundinnen zu bauen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt was zu sagen soll oder ob wir da später noch zu kommen. Aber es hängt so damit zusammen, auch mit der Trauer um meine Brust, ja.
Hast du dich vorher irgendwie von deiner Brust verabschiedet? Das höre ich ganz oft von Frauen, die eine Mastektomie über sich ergehen lassen müssen, dass sie vorher richtig so ein Verabschiedungsritual gemacht haben. Hast du das auch gemacht?
Ja, habe ich auch gemacht. Haben wir zusammen gemacht. haben wir zusammen gemacht. Wir haben einen Gipsabdruck gemacht von meinem Oberkörper.
Das heißt, also dein Partner war die ganze Zeit, das hast du ja vorhin schon gesagt, an deiner Seite und hat sich liebevoll um dich gekümmert. Wie ging das dann mit der Bestrahlung weiter? Hast du die gut vertragen? Also gut vertragen, das sagt sich jetzt auch irgendwie so leicht, aber oder hast du da auch irgendwie noch, es ist die Haut verbrannt oder wie war das?
Also es war einerseits nicht so schlimm, wie ich so Angst davor hatte und andererseits irgendwie schlimmer, als ich dachte. Beides. Also was nicht so schlimm war, war irgendwie Haut verbrannt oder so, überhaupt nicht. Ich habe anschließend, also nach der Bestrahlung, ich hatte das von irgendwo gehört oder gelesen. Ich habe mir danach immer ein Weißkohlblatt da draufgelegt auf die Brust. Ich weiß nicht, ob das jetzt so geholfen hat. Ich habe da Gutes von gehört, dass das gut sein
das
soll.
Ist spannend.
Ich habe das einfach gemacht. Ich habe das irgendwie in einer privaten Facebook-Gruppe, wo es um Brustkrebs ging, gelesen, diesen Tipp. Und ich habe das einfach gemacht. Und dann eine Salbe, auch eine kühlende, die wurde mir vom Klinikum dann empfohlen. Die habe ich drauf gemacht. Und von daher, nein, ich habe keine Hautverbrennung und so diese Horrorgeschichten, die ich auch irgendwie gelesen hatte, gehabt. Da hatte ich dolle Angst vor. Aber das ist überhaupt nicht passiert. Vielleicht lag es an dem Kohlblatt, ich weiß es nicht. was allerdings, was ich schlimm fand, war, und da, ich habe unterschätzt, wie fertig man nach einer Bestrahlung ist. Ich habe gedacht, okay, die Chemo, das ist das Schlimmste, hast du hinter dir, dann ja die OP und jetzt nur noch die Bestrahlung. Das wirst du wohl auch noch schaffen. Aber ich war körperlich auch von der Erschöpfung her nochmal so fertig. Ja, ich habe unterschätzt, wie anstrengend Bestrahlung sind.
Ja. Naja, jeden Tag auch dahin fahren, ne? Das geht ja tagelang und musst ja jeden Tag hin, ne?
Ja, jeden Tag dahin, genau. 6 Wochen waren das. Ja, also erstmal das und dann, ich meine, das macht ja auch was mit dem Körper. Es wird ja, werden ja wieder Zellen zerstört und ja, so im Nachhinein kann ich es nochmal nachvollziehen, aber vorher dachte ich, ach, das machst du jetzt noch und dann ist fertig, ne? Nee, aber das habe ich schon auch nochmal sehr anstrengend gefunden.
Ich habe mal gehört, dass die Bestrahlung auf ein Silikonimplantat jetzt nicht so ganz günstig ist. Hattest du direkt nach der OP dann schon die Bestrahlung oder wurde da irgendwie Zeit gelassen, bis alles verheilt und angewachsen war? Hat dein Implantat irgendeinen Schaden davon getragen oder ist das alles gut?
Genau, dieser Punkt war für mich ein Riesenthema vor der Entscheidung, was mache ich, wie geht's weiter und Silikon rein oder nicht und so. Das war eine ganz schwere Entscheidung, weil ich genau das eben auch gehört und gelesen hatte. Aber für mich war der größte Horror, nach der OP aufzuwachen und keine Brust mehr zu haben. Mhm. Und ich habe das dann bei dem Vorgespräch im Klinikum in Essen angesprochen. Und ja, es ist dann gemeinsam so entschieden worden, dass es so gemacht wird. Ich hatte dann eben auch wieder Angst, dass sich, weil das Risiko für eine Kapselfibrose dann ja erhöht ist, wenn man mit Silikon bestrahlt. Dann dachte ich auch, oje, oje, womöglich passiert das jetzt? Oder ja, manchmal habe ich so gedacht. Ich habe auch dann gedacht, nein, das muss nicht sein. Und ja, es gibt ein größeres Risiko als ohne Silikon, aber es muss ja nicht alles passieren jetzt. Und ja, bis jetzt ist alles gut. Also es hat sich nichts verformt. Es ist nicht so, also ich glaube, es ist einfach gut verheilt, gut eingewachsen. Und die OP ist jetzt knapp ein Jahr her. Und es ist wirklich in Ordnung. Nach der OP hatte ich Probleme, weil sich da etwas Wasser eingelagert hatte und es war alles grün und blau und so. Das heißt, da hatte ich nochmal so ein bisschen eine Zeit, wo nochmal kurz gewartet werden musste, bis die Bestrahlung begonnen werden konnte. Aber ja, es ist dann gut abgeheilt. Und ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie lange das gedauert hat, aber vielleicht 6 Wochen. Man muss ja dann auch relativ bald anfangen mit der Bestrahlung. Das war so ein bisschen eng geworden, dadurch, dass sich das dann da etwas entzündet hatte. Aber in Richtung Silikonveränderung, Kapselfibrose oder nach der Bestrahlung große Probleme damit, das habe ich tatsächlich nicht gehabt.
Ja, Gott sei Dank.
Das ist ja Grund zur Dankbarkeit,
auf
ja.
Auf jeden Fall.
Aber es ist ein Risiko, ja.
Wie fühlt sich das denn an, so ein Silikonbrust? Also hast du da Gefühl drin oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, da war ich auch ganz gespannt, wie das wohl sein wird. Manchmal sage ich, es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn man einen Luftballon, der doch recht prall aufgeblasen ist, in die Brust einoperiert bekommen hat. So. Und ja, es fühlt sich nicht an wie die eigene Brust. Das ist schon ein Unterschied. Wir haben uns angefreundet. Ich habe das Silikon willkommen geheißen. Aber so ein bisschen ist der Prozess vielleicht auch immer noch nicht ganz fertig, dass wir uns wirklich gut miteinander befreunden jetzt. Am besten, bis ich 100 werde oder so. Mal sehen. Ja, aber so ein bisschen wie so ein Luftballon manchmal. Und also durch die Operation sind ja auch Nerven beschädigt worden. Und das führt eben auch zu Taubheitsgefühlen. Oder es ist nicht mehr wie vorher, nein.
Und hast du die andere Brust angleichen lassen dann oder ist die noch so, wie sie ursprünglich war?
Die ist noch so, auch das war irgendwie interessant, so in dem ganzen Prozess, auch wie lässt man sich operieren oder was ist wichtig. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz persönliche und individuelle Entscheidung, ja, abhängig natürlich von den medizinischen Sachen, die gemacht werden müssen, das ist klar, aber trotzdem hat man ein bisschen Entscheidungsspielraum vielleicht, ne? Und ich habe mir jetzt danach gesagt, an mir schnibbelt jetzt im Moment erstmal niemand mehr herum. Ich nehme mir das Recht für 2 unterschiedlich aussehende Brüste. Ich nehme mir das Recht raus, da so mitzuleben im Moment. Und es war viel auch die Rede von Angleichen und so. Und ich habe gedacht, nein, jetzt, ich hüpfe im Moment nicht mehr auf den OP-Tisch. Vielleicht entscheide ich das im nächsten Jahr oder danach das Jahr nochmal anders, das weiß ich nicht, aber erstmal ist das so.
Mir hat mal eine meiner Projektteilnehmerinnen gesagt, dass sie mit der Diagnose, mit der Krebsgeschichte das Recht auf Unperfektheit hat.
Ja.
Und tatsächlich war ich am Anfang sehr überrascht über diese Aussage, aber es ist ja tatsächlich so, dass Frauen, die meisten, also zumindest die meisten, mit denen ich zu tun habe, nicht so ganz 100%ig mit sich zufrieden sind. Das ändert sich irgendwie mit der Krebsdiagnose, oder?
Jetzt habe ich die Frage nicht genau verstanden. Ändert sich, dass wir nicht zufrieden sind oder nachher zufriedener sind? Oder wie rum hattest
genau.
du es gemeint?
Genau, na sowohl als auch. Also wenn meine Projektteilnehmerin sagt, sie hat das Recht auf Unperfektheit, dann bedeutet das ja, dass man gar nicht mehr, dass es nicht mehr so wichtig ist, perfekt auszusehen, wie vielleicht gesunde Frauen, gesunde jüngere Frauen das vielleicht öfter von sich erwarten.
Ja, das finde ich jetzt schwierig zu beantworten. Also ich finde das eine tolle Aussage. Ich habe jetzt das Recht auf einen unperfekten oder ja, auf einen unperfekten Körper oder wie sie es gesagt hatten. Vielleicht ist das eine Gedankenanregung, die ich für mich mitnehme nochmal aus diesem Interview. Und herzlichen Dank an die andere Projektteilnehmerin. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Aussage. Also ich bin weit davon, perfekt zu sein. Das war ich vorher schon nicht und jetzt auch nicht. Ich bin einfach nur Michaela. Aber es ist einfach so diese Traurigkeit, diese Brust verloren zu haben und jetzt zu denken, ja gut, Ja, ich nehme mir das Recht raus, dass ich ungleiche Brüste habe. Ja, vielleicht ist das sowas Ähnliches, aber bei der Aussage bin ich noch nicht ganz angekommen, weil die Traurigkeit vielleicht noch etwas zu groß ist.
Nun hast du aber, liebe Michaela, ja einen ganz wunderbaren Weg gefunden, diese ganze Geschichte zu verarbeiten. Erzähl doch mal, wie du darauf gekommen bist, deine Busenfreundin zu erschaffen.
Es ist einfach herrlich. Ich war mit meinem Freund hier in der Nähe irgendwie an einem Wochenende mal auf einer Kunstausstellung. Sowas haben wir hin und wieder gern gemacht, mal vorher und jetzt dann auch. Und da standen irgendwie bei dieser Ausstellung, da war jemand, die so Skulpturen hergestellt hat. Ich weiß nicht so. Das war dann der erste Gedanke eigentlich von meinem Freund, der dann gesagt hat, könntest eigentlich irgendwie mal so kleine Nanas bauen. Und dann dachte ich, ja, das stimmt, das könnte ich eigentlich mal machen. Das war so der allererste Gedanke. Also ich fand diese Skulpturen toll. Ich habe jetzt gar nicht mehr so richtig vor Augen, wie die aussahen, aber ich weiß, dass ich das toll fand. Und wir sind zusammen einmal in Hannover gewesen, in einem Sprengelmuseum und auch in Hannover in der Stadt. Da stehen ja ganz riesige Skulpturen von Niki de Saint-Phalle. Und das hat uns da schon begeistert. Und irgendwie haben wir da schon mal gesagt, oh, mal zusammen so eine große Nana bauen, das wäre mal cool. Es ist dann aber in dem ersten Jahr nie so zu gekommen. Ja, aber dann war dieser Gedanke bei dieser Kunstausstellung da, wo wir waren. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe als allererstes mal Knetgummi rausgeholt und habe da mal ein bisschen gebastelt und dachte, ja, das kriege ich hin. Und diese kleine Knetgummi-Nana, die ist inzwischen, lebt die nicht mehr, aber da habe ich noch Fotos von. Und dann dachte ich, ja, ich kriege das hin, das mit meinen Händen zu formen. Dann habe ich Ton gekauft und habe angefangen zu formen. Und als allererstes habe ich eine Nana für mich geformt. Also Nana sage ich immer unter dem Aspekt, die wahren Nanas hat Niki de Saint-Phalle ins Leben gerufen. Mhm. Ne, alles andere ist nur nachgebaut von uns allen, die wir da mit beschäftigt sind.
Aber sie ist ja da auch eine ganz großartige Inspiration, also gerade für Weiblichkeit und Fröhlichkeit. Und soweit ich weiß, war Niki de Saint-Phalle auch tatsächlich Ehrenbürgerin der Stadt Hannover, ne?
Ah, okay, das wusste ich jetzt oder hatte ich jetzt nicht so präsent. Ja, cool.
Na, ich habe einige Bücher von ihr und ich fand die nämlich auch schon immer irgendwie so fröhlich, diese Figuren. Und von daher, ja, erzähl gerne weiter. Entschuldige, dass ich dich jetzt unterbrochen
habe. Nee, ist alles gut, ist wunderbar. Ja, so ist das. Es ist schon eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen mit dem, was ich so über sie weiß. Was sie auch für sich aus ihrem Leben schwere Geschichten verarbeitet hat mit ihrer Kunst und auch mit der anderen Kunst, die sie gemacht hat.
Mit den Schießbildern, ne?
Ist schon Wahnsinn. Genau. Ja, so, also ich habe dann hier gesessen und habe eben mit Ton geformt und habe dann eine Nana geformt, wo ich dachte, das ist meine. Das bin eigentlich ich. Und da habe ich auch die Narbe in der Brust so gemacht, wie sie bei mir ist. Aber dieses Bild habe ich jetzt nicht da überall immer so öffentlich gestellt. Ne? Also alles, was da jetzt öffentlich ist, da sind unterschiedliche Narben, aber es ist nie genauso, wie es bei mir ist. Da habe ich mich von abgegrenzt. Aber die Nana, die ich gebaut habe hier, das hat sehr lange gedauert. Ich habe an dem Ton rumgebastelt und geknetet. Und Ton ist was Herrliches, weil man es immer wieder in feuchte Tücher packen kann und dann kann man weitermachen. Und ich habe nicht immer Kraft gehabt, weil ich einfach so schwach war durch die Behandlung. Aber ja, immer wenn es ging, habe ich ein bisschen weitergemacht. Dann war der Ton irgendwann trocken, dann habe ich angefangen zu malen. Und ja, diese allererste Nana zu basteln, die eigentlich meine war, das hat mich manchmal auch aus Gedankenstrudeln rausgeholt, die einen wie so eine Spirale nach unten ziehen und die Ängste. Ich hatte viele Momente, wo ich dachte, oh Gott, dein ganzer Körper ist voller Krebs, überall. Du hast bestimmt was, die haben was übersehen. Hier ist auch noch was und da tut's weh und das, du stirbst. Es geht nur fürchterlich weiter jetzt. Und um aus diesen Kreiseln mal so rauszukommen, hat mir das dann unter anderem dieses Nana-Bauen sehr, sehr geholfen. Und das Pinseln und einfach diese Gedanken irgendwie zum Stoppen zu bekommen.
Hast du denn vorher schon früher in deiner Kindheit was so mit Ton oder weiß ich nicht, irgendwas mit den Händen so erschaffen?
eigentlich im Rückblick irgendwie, also im Rückblick sehe ich, ach, ich habe das so als Kind schon ganz gerne mal gemacht, so basteln, ne? Also aber mit den Händen was formen und malen so ein bisschen. Aber ich habe überhaupt nicht irgendwie so was, dass man dann schon dachte, boah, die kann das vielleicht oder so, überhaupt nicht. Kein bisschen. Das ist schon irgendwie, eigentlich ist das was ganz Neues, was ich da gemacht habe. Mhm. Und ich habe solchen Sachen in meinem Leben noch nie irgendwie Raum gegeben oder gedacht, ja, machst du das mal? Nee, das ist schon was Neues.
Voll schön. Also total gut, dass du das für dich entdeckt hast. Vor allem ist es ja bestimmt auch, also viele erzählen mir, sie haben auch so ein bisschen Schwierigkeiten dann mit dem Gefühl in den Fingern und so weiter mit dieser Chemotherapie als Nebenwirkung. Mhm. Das ist ja dann auch motorisch, das ist ja total super, wenn du da was hast, wo du deine Hände benötigst.
Genau, das ist super, dass du das auch nochmal ansprichst. Genau das, also diese Polyneuropathie, da hatte ich auch glücklicherweise nicht so ganz, ganz wahnsinnig viel Probleme mit. Ich habe während der Chemo immer die Hände und die Füße gekühlt, aber ich hatte taube Fingerspitzen. Ich glaube, das geht auch noch schlimmer, aber da bin ich noch ganz gut dabei weggekommen, wie gesagt. Aber auch das war dafür gut. Manchmal auch schwieriger dadurch, dann den Ton auch zu formen. Und manchmal musste ich auch aufhören, weil der Ton ist eben kalt und nass und dann konnte ich das auch an den Fingern so von Nerven irgendwie nicht mehr so haben. Mhm. Aber es war eben auch dafür förderlich, diese Reize an den Fingern zu haben und dann auch nachher beim Pinseln so zu merken, ich meine, je tauber die Finger sind, dann ist es ja auch irgendwie schwierig, einen Pinsel zu halten oder so, ne? Oder auch dann wirklich feine, gerade Striche zu malen. Aber da habe ich einerseits Glück gehabt und andererseits war es auch ein bisschen Ergotherapie.
Ja, genau, genau. Wie ging das denn weiter mit deinen Nanas, nachdem du also die erste aus Ton geformt hattest, die so wie du aussah, wenn du hast ja gesagt, die gibt's nicht mehr, ne?
Doch, das erste war ein Knetmodell. Diese hier aus Ton, ja, die gibt es noch. Die steht hier bei mir, okay, auf dem Regal. Und da bleibt sie auch. Die bleibt hier bei mir. Das ist meine Geschichte mit dem Brustkrebs. Ich habe dann nochmal weiteren Ton gekauft, ja, und habe gedacht, okay, das hast du hinbekommen. Ich baue noch eine weitere Nana, ein bisschen größer und ein etwas anderes Modell. Mein Freund, das ist ein, ich sage immer, der kann einfach fast alles so. Und also außer tanzen, sage ich dann manchmal. Das darf er ruhig hören, falls er es hört, irgendwann. Also das ist ein Handwerker mit Herzblut. Und der hat gesagt, ja, wir können dann eine Silikonform davon bauen. Und dann kann man das immer ausgießen mit so flüssigem Material. Und dann kann man immer diese Silikonform wieder ausgießen. Und ich konnte mir das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Ich wusste aber, dass der das kann, wenn der das sagt. Mhm. Also habe ich eine zweite Nana gebaut aus Ton, ein etwas anderes Modell und dann noch eine und noch eine. Also ich habe mehrere aus Ton gebastelt und mit zwei von diesen Tonmodellen hat er dann tatsächlich eine Silikonform gebastelt. Ja, diese Silikonform, die kann man eben jetzt immer wieder ausgießen und dann werden die bunt bemalt. Und ich habe da dann versucht, unterschiedliche Narben einzubauen. Ist auch eine Form dabei, die hat nur eine Brust. Und auch wenn die aus Silikon gegossen sind, dann kann ich immer noch mal so ein bisschen das modellieren oder ein bisschen schleifen und da unterschiedliche Narben eben mit einarbeiten. Und im Grunde steckt das Projekt weiterhin auch noch so in den Kinderschuhen, weil noch ganz viele Ideen da sind und Entwicklungsmöglichkeiten. Aber so ist es weitergegangen. Und das heißt, die Tonformen, die leben auch noch alle, aber es geht dann eigentlich weiter mit den gegossenen Silikonformen.
Und die bemalst du?
Genau.
Die bemalst du und dann, was passiert dann damit? Also du hast ja jetzt mir erzählt, dass du vor kurzem auf einer Messe warst und das erste Mal so richtig deine Figuren präsentiert hast.
Ja, das war eine Aufregung. Ja, das ist irgendwie so ungefähr 2 Wochen vorher entstanden, durch einen Kontakt, dass ich da die Möglichkeit hatte, noch kurzfristig einen kleinen Stand aufzumachen. Ich war da jetzt eigentlich noch gar nicht so drauf vorbereitet, aber manchmal muss man die Wellen ja so reiten, wie sie kommen im Leben.
Auf jeden Fall. Genau.
Also dachte ich, okay, Mut zur Lücke mit allem, was jetzt möglich ist, machst du das jetzt. Ja, und ich habe dort so viele gute Gespräche gehabt von Menschen, die entweder selber betroffen waren oder die jemanden kannten, der betroffen war von Brustkrebserkrankung. Und ich habe einfach so viel positive Rückmeldung dort bekommen. Und ja, das hat die ganze Aufregung, hatte sich dafür auch einfach gelohnt, nochmal so zu sehen, boah, finde ich das jetzt irgendwie nur hier so ganz nett, wenn ich die bunt angemalt habe, oder ist das auch was, was ankommt? Und ja, das scheint etwas zu sein, was Menschen dort bewegt hat. Und darüber habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut.
Ach, das glaube ich. Vor allem, weil es ja auch nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, dass es Busenfreundinnen sind, die alle irgendwie so eine Narbe irgendwie verbindet, sondern die sehen ja im ersten Moment lebensbejahend aus, ne?
Genau, genau diese Kombi, das wollte ich auch gerne mit rüberbringen, und das schien gelungen zu sein da.
Ja.
Also die guckten alle, das erste war, ach guck mal, das sind ja die hier von diese Nanas sind das ja. So zack, und dann hatte man eigentlich schon, wenn die dann am Stand waren, auch dann Gespräche, und ich hatte ja zwischendurch dann auch nochmal oben per PowerPoint kleine Infos eben laufen zum Thema. Aber es waren erstmal so der Aufhänger, oh, das sind ja die Nanas. Und dann waren so diese Gespräche da. Und es ist auch so, wenn man die jetzt in der Hand hält und anschaut, so auf den zweiten Blick sieht man, oh, da ist eine Narbe. Aber auf den ersten Blick sehen sie eben fröhlich, bunt und ja, lebensbejahend aus. Und genau das ist der Wunsch. Die Narbe ist da, die gehört zum Leben dazu. Wir alle können ja unsere Erkrankung und unsere bei allen Themen im Leben, wir können es nicht rausschneiden aus unserer Biografie. Und das ist auch nicht das Gute, um heile zu werden, sondern diese Geschichten und die Narben gehören zu unserem Leben dazu. Und ja, es ist gut, wenn wir sie in unseren Lebenszusammenhang integrieren, haben wir sonst in der Beratungsstelle in Gesprächen auch häufig gesagt. Und jetzt spüre ich selber, was das heißt.
Ja,
ja, die Narben sollten in unseren Lebenszusammenhang integriert werden und damit, ja, sehen, wie man positiv wieder ins Leben kommt.
Und jetzt ist es ja auch so, dass man die Nanas ja auch bei dir erwerben kann. Wie funktioniert das denn? Wo kann man dich denn finden? Und wenn jetzt vielleicht die ein oder andere Frau ihre ganz persönliche Nana gern bei dir bestellen möchte, wie funktioniert das?
Also es ist jetzt tatsächlich so, dass das anläuft, dass so die ersten Verkäufe haben stattgefunden und Bestellungen und Wünsche und Kontaktaufnahmen. Und wie funktioniert das? Ein Teil ist Mundpropaganda, ein Teil ist jetzt auf der Messe passiert. Also alles im kleinen Rahmen jetzt im Moment, ne? Das ist auch gut so. Ich muss ja auch ein bisschen Zeit haben zum Werkeln und Pinseln, ein bisschen Ruhe dabei. Und ich habe jetzt seit kurzem, habe ich mich zu Instagram gewagt. Ich bin sonst seit Jahren durch meine freiberuflichen Workshops, die ich angeboten habe, habe ich auf Facebook über diese Arbeit geschrieben. Aber jetzt bin ich neu bei Insta und ich muss mich noch ein bisschen zurechtfinden. Aber dort bin ich unter michaelas.insta zu finden. Und dort habe ich auch ein Foto von meinen kleinen Visitenkarten, die ich auf die Schnelle fertig gemacht habe. Und da steht meine E-Mail-Adresse drauf. Und da bin ich zu finden. Gern dann auch im direkten Kontakt, weil man dann schauen kann, welche Wünsche sind da und ja, wie kann es gehen.
Das verlinke ich auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Michaela, was machst du denn jetzt bewusst anders als vorher?
Pausen machen. Versuche nicht auf die Berge zu schauen, die vor mir sind, die ich alle immer noch irgendwie tun muss. Wir haben ja immer irgendwie so To-Do-Berge vor uns und zu denken, okay, ja, muss ich mich jetzt nicht so von bestimmen lassen, von irgendwelchen To-Dos, sondern muss ich lernen, kann auch dann mal warten. Ich kann diese Frage mit manchen Sachen noch nicht so beantworten, weil ich in diesem Prozess gerade drin stecke. Ich stehe gerade wirklich direkt zum Beginn meiner Wiedereingliederung. Gestern war mein erster Arbeitstag und ich muss sagen, ich habe Respekt davor, wieder in die Arbeitswelt reinzugehen und mich da nicht wieder irgendwie so drin auszubrennen, sondern einen guten Weg zu finden.
Ja.
Was ich mir beibehalten möchte aus der Zeit jetzt diesen Sommers, wo es um wieder Kraft schöpfen und Genesung ging, ich bin viel Fahrrad gefahren und ich glaube, dass so Sport und Bewegung einfach nochmal was ganz, ganz Wichtiges ist. Ich bin jetzt nicht die absolute Sportskanone, aber ich bin auch keine Couch-Potato. Und das möchte ich, wenn ich wieder arbeite, auch in meinem Leben weiter integriert haben, dass ich Zeit habe zur Bewegung, zum Sport und Spaziergänge und ja, wenn es wieder wärmer wird, auch wieder Radfahren. Ich bin dieses Jahr einen großen Teil vom Weserradweg gefahren, in ganz kleinen Etappen. Das hat total Spaß gemacht zu dem Basteln, was ich hier nebenbei auch dann ja gemacht habe. Ja, und genau, die Frage war, wie hat sich mein Leben verändert? Das sind die Sachen, die mir wichtig geworden sind. Ja, ich muss das noch üben und das jetzt eben alles neu integrieren, wenn ich wieder im Job drinne bin.
Ja. Machst du denn weiterhin auch deine Beratertätigkeit oder ist das erstmal auf Eis gelegt?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Verändert hat sich natürlich viel. Das Lebensgefühl, die Dankbarkeit für alles Schöne im Leben, die Ängste natürlich auch, mit denen ich leben lernen muss. Ich will nicht, dass die meinen Alltag hier regieren und mich und meinen Kopf und meinen Bauch und meine Seele, sondern ich möchte die Chefin sein über meine Ängste, obwohl das nicht immer gelingt, ganz bestimmt nicht. Es hat sich auch geändert, dass ich weiß und wieder neu lernen muss auch, ich muss mehr Pausen machen und mich nicht so auspowern mit allem. Und ja, das Leben hat eben noch eine andere Bedeutung als dass man arbeitsmäßig irgendwie was schafft. Da muss ich jetzt auch gucken mit den neuen Sachen, die ich angefangen habe, dass ich das in gute Wege leite und mich jetzt hier mit den neuen Ideen, die ich habe, nicht auspower. Beruflich ist es noch nicht klar, wo und wie ich arbeite. Ich starte jetzt ja mit der Wiedereingliederung gerade. Da sind so viele Fragezeichen noch und ich habe auch Respekt davor, wieder ins Arbeitsleben zu kommen und dabei trotzdem so eine Ausgewogenheit auch gut hinzukriegen. Ja, was hat sich noch geändert? Natürlich nimmt man manches anders wahr oder ja, ich habe mich so ernährungsmäßig auch nochmal so ein bisschen informiert natürlich, was ist eigentlich gut zu essen, was ist nicht so gut zu essen.
Wie hat sich denn jetzt durch diese ganze Zeit, die du jetzt durchgemacht hast, wie hat sich denn da die Beziehung zu deinem Partner nochmal verändert? Ist es so, dass ihr jetzt noch inniger miteinander verbunden seid?
Ja, das hat uns zusammengeschweißt. Wir sind da durch wirklich harte Zeiten gegangen und das hat uns zusammengeschweißt. Da war dann ja vorbei mit Unbeschwertheit und so ein bisschen Heititei, sage ich mal. Da war jetzt das harte, ernste Leben mit einer wirklich lebensbedrohlichen Erkrankung und einer schweren Behandlung, die man aushalten muss. Und ich bin da nicht immer gut gelaunt durchgegangen. Ne? Und wir haben zusammengehalten und ich finde das so beeindruckend. Der hat so eine innere Stärke. Aber auch die ist natürlich irgendwann mal begrenzt. Der ist auch an Grenzen gekommen und war selber auch erschöpft, das auch alles mitzutragen. Und wir freuen uns über alles, was so Schritt für Schritt wieder ging, was an Energie wieder da war, was miteinander wieder möglich war, außer nur ganz kurze Spaziergänge zu machen, sondern auch wieder gemeinsam mehr Freizeit zu verbringen mit schönen, lebensbejahenden Sachen. Ich denke, wir sind zusammengeschweißt, ja.
Naja, und gerade in solchen extremen Situationen erkennt man ja, auf wen man zählen kann und auf wen eher nicht, ne?
Ja.
Ist es denn so, dass man mit der Krebserkrankung irgendwie in so einer Art Schutzglocke ist und wenn man ins Berufsleben zurückkehrt, dass diese Schutzglocke plötzlich weg ist und man aber trotz allem noch nicht wieder so hergestellt ist wie vorher, obwohl man vielleicht möglicherweise so aussieht?
Das finde ich ein großes Problem. Es denken dann viele, ach, das geht wieder, die sieht jetzt nicht mehr ganz so krank aus vielleicht, das geht wieder. Das finde ich einen anstrengenden Prozess jetzt die ganze Zeit schon und das wird es auch noch bleiben. Trotzdem verständlich zu machen, okay, das und das geht aber trotzdem noch nicht, auch wenn ich wieder gesund bin. Denn die Kräfte sind nicht mehr so wie vorher und es sind vielleicht andere Grenzen da oder man zieht sich doch eher zurück oder ist irgendwie eher erschöpft von irgendetwas und das dann so begreiflich zu machen. Und Ich habe manchmal so dieses Bild gehabt von so einem Hamsterrad, wo wir als Gesellschaft und jeder Einzelne von uns auch irgendwie drin ist. Dann läuft man irgendwie und es muss alles wieder laufen. Und da denke ich, nee, es muss nicht alles wieder laufen, weil es gibt jetzt eben ein paar andere Sachen auch noch. Es läuft jetzt eben nicht alles wieder so, wie andere jetzt so von mir denken.
Wie kommunizierst du das denn? Also ich höre das ja tatsächlich öfter, dass Frauen damit auch irgendwie so ein bisschen hilflos sind und nicht so richtig wissen, wie sie das kommunizieren können. Hast du da einen Weg für dich gefunden, das auch deutlich zu sagen?
Privat gelingt das, weil ich einen Freundeskreis habe, wo geschaut wird oder wo man ehrlich miteinander umgehen kann. Im Job, so mit meinen Kolleginnen, da ist das auch gut. Wir sind ein gutes Team gewesen vorher und sind es sicherlich auch immer noch. Aber ehrlich gesagt habe ich da auf manches auch noch keine Antworten. Wie kommuniziert man das dann? Weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Bin ich noch am Üben.
Bist du noch in psycho-onkologischer Betreuung oder ist das jetzt ausgelaufen?
Da hatte ich jetzt schon tatsächlich länger keine Gespräche, also in der Reha halt die letzten. Also ein bisschen, also manchmal denke ich, es wäre vielleicht ganz gut und manchmal hatte ich aber auch irgendwie keine Lust mehr. Es ist beides. Ich glaube, für manche Themen wäre es schon nochmal ganz gut. Es ist dann jetzt nicht so einfach in der Nachsorge, so jemanden zu finden, weil die Wartelisten sind lang, wenn man niedergelassene Psycho-Onkologinnen dann sucht. Termine zu finden und sich darum zu kümmern und da hakt es ein bisschen. Und übers Klinikum, übers Brustzentrum war das jetzt dann, da bin ich jetzt ja nicht mehr so direkt die Zielgruppe, ja, sage ich mal. Ne? Die haben andere Menschen, um die sie sich da jetzt kümmern. Das finde ich in der Nachsorge tatsächlich jetzt hier in meinem Fall ein bisschen schwieriger, da zu gucken, wo und wie man da gut unterkommt, als ich das so in der ganzen Erkrankungszeit erlebt habe. Da habe ich mich sehr gut versorgt gefühlt mit allem, auch medizinisch und onkologisch, mit der ganzen Betreuung und auch psychologisch. Und das finde ich jetzt ein bisschen schwieriger. Und auch jemand Kompetentes zu finden.
Das erzählen auch tatsächlich viele Frauen, dass es danach ein bisschen schwieriger ist, ne? Weil man dann einfach aus dieser Akutversorgung ja irgendwie rausfällt, ne?
Genau, ja.
Aber trotz allem hast du ja mit deinen Nanas für dich einen Weg gefunden, das, was dir passiert ist, zu verarbeiten. Ich wünsche dir damit auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Ich finde das großartig. Ganz oft habe ich das so, dass mir Frauen erzählen, dass denen mit der Verarbeitung der ganzen Dinge, die passiert sind, auch wieder einfällt, was sie als Kind gerne gemacht haben. Und dann darauf kommen, dass sie ja früher gerne gemalt haben und dann wieder anfangen zu malen. Deswegen habe ich dich vorhin gefragt, ob du es als Kind schon irgendwie gemacht hast. Aber trotz allem, glaube ich, ist es ja sowieso ein guter Weg, seine Gefühle und so weiter mit Kunst zu verarbeiten. Das hört man ja auch von, wenn man Künstlerbiografien liest oder so, das ist ja ganz oft so, dass es irgendwie, dass damit was verarbeitet wird. Von daher großartig, dass du das für dich entdeckt hast und danke dir sehr für dieses Gespräch, Michaela. Falls du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch dieses Interview interessant fandest und dir auch vielleicht die anderen Podcast-Folgen von anderen Frauen angehört hast, dann freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Und ja, liebe Michaela, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und bis dahin alles Liebe.
Liebe Franziska, vielen Dank für den wundervollen Kontakt, den wir jetzt seit kurzem miteinander haben. Ich freue mich da sehr drüber und ich möchte gerne noch mit einbringen, dass ich, als ich angefangen habe, mit den Nanas, mit den Busenfreundinnen in die Öffentlichkeit zu gehen, nach einem Projekt gesucht habe, weil ich gerne 5 € pro verkaufte Skulptur pro Busenfreundin spenden möchte. Und so ist es nochmal gekommen, dass ich geschaut habe, wo könnte dieses Geld hingehen. Und ja, da bin ich bei dir gelandet. Also 5 € pro verkaufte Busenfreundin geht als Spende an dein Fotoprojekt, was ich ebenfalls sehr beeindruckend finde und wunderbar. Oh. Hab da auch noch ein bisschen zu gucken und zu lesen bei dir auf Instagram und was du so machst und Fotos, finde ich wunderbar.
Oh, ganz lieben Dank. Genau, das wissen vielleicht einige nicht, denn tatsächlich ist es so, dass ja mit der Krebsdiagnose viele Frauen auch in finanzielle Schwierigkeiten geraten und diese Bilder, die wir im Studio machen, aber sehr dabei helfen, den eigenen Körper, den eigenen oft veränderten Körper wieder annehmen zu können. Und von daher sind wir natürlich immer auf der Suche nach Spendengeldern, dass wir eben diesen Frauen, die sich das nicht selbst finanzieren können, dass wir denen ein spendenbasiertes Fotoshooting anbieten können. Von daher danke dafür, dass du uns da so sehr unterstützt.
Das tue ich von Herzen gern. Und bei dieser Messe, die dort stattgefunden hat, war auch das immer Thema und es ist ganz wunderbar angekommen und ganz viel positive Rückmeldung kamen dort auch über deine Arbeit und dein Projekt, von dem ich dort erzählt habe und da auch deine Karten verteilt habe. Oh,
großartig, dann freue ich mich auf alles, was da noch kommt.
Ja, hoffen wir, ganz viel, ja.
Ganz lieben Dank, Michaela. Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und dem Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.